NDR Info. Das Coronavirus Update.
Die Meldungen häufen sich, nach denen das Coronavirus mehr Menschen in Alten- und Pflegeheimen bedroht. Und auch Christian Drosten geht davon aus, dass sich die Altersstruktur bei den infizierten Zahlen verschieben wird. Auf der anderen Seite müssen wir erwähnen, dass mittlerweile viel getan wird, um die Testung auf Antikörper voranzubringen und über diesen Weg zu erfahren, wie weit ist die Infektion eigentlich vorangeschritten. Und flatten the curve, die Kurve abflachen. In Italien scheint der Anstieg der Infektionszahlen ein bisschen ausgebremst zu sein. Mein Name ist Corinna Hennig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 31. März. Seit 5 Wochen sprechen wir nun schon über das neue Coronavirus. Auch heute wieder per App verbunden mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie der Berliner Charité. Hallo, Herr Drosten.
Hallo.
Herr Drosten, wir haben gestern im Podcast hier, beziehungsweise meine Kollegin Anja Martini, mit Ihnen über eine Studie gesprochen, an der auch Sie beteiligt waren, wo es um die frühen Münchner Patienten, die ersten bekannt geworden in Deutschland, noch im Januar ging. Da sind verschiedene Zahlen bei rausgekommen, die auch epidemiologisch eine Bedeutung spielen könnten. Zum Beispiel die Frage der sekundären Attack Rate, also wie sehr übertragen Menschen an weitere Kontakte die Infektion? Eine Übertragungsrate von 10% der Fälle haben Sie da genannt. Was sagt uns das mit Blick auf die Entwicklung der Infektion?
Naja, die 10% sind eine Untergruppe von Haushaltskontakten. Es gibt noch eine andere große Gruppe, das sind 5%. Das waren die Arbeitsplatzkontakte und die Freizeitkontakte, jeweils immer in der Klassifizierung Hochrisikokontakt, also 15 Minuten Gesprächskontakt, Gesprächsnähe. Und das sind also dann die Raten. Also die Übertragungsrate ist dann 5% in dieser größten Untergruppe von beobachteten Patienten. Jetzt muss man sich natürlich klar machen, wie viel von der Infektionszeit wurde hier überhaupt genutzt? Also wie ist dann die wirkliche Rate, wenn man das korrigiert auf eine normale Alltagssituation? Denn das hier in München war ja gleichzeitig eine Beobachtungsstudie, aber auch eine Intervention des Gesundheitsamts. Das heißt, man hat ja nicht nur einfach zugeschaut, wie sich die Leute so gegenseitig infizieren, sondern man hat ja gleichzeitig auch gesagt, wir schreiben die Infizierten auf eine Liste und sagen denen, Heimisolation ab jetzt und enge Beobachtung. Und wir überwachen auch die Kontakte und testen die auch sehr engmaschig und befragen die sehr engmaschig. Und dabei wird natürlich die Rate dann auch gesenkt, die Übertragungsrate. Und wir können uns hier vielleicht vorstellen bei dieser Krankheit, dass die Infektion so 2 Tage vor Einsetzen der Symptome beginnt. Ab dann ist man infektiös und die hört wahrscheinlich so 4 oder 5 Tage nach dem Einsetzen der Symptome dann auf. Und diese gesamte Zeit, dieses gesamte Zeitfenster wurde wahrscheinlich nicht benutzt, weil ja das Gesundheitsamt so im Prinzip da reingefunkt hat. Jetzt wird isoliert und deswegen hat das Virus dieses Zeitfenster nicht nutzen können in dieser Situation. So kann man es vielleicht auch ausdrücken. Und darum muss man solche Daten sicherlich ein bisschen korrigieren. Und ich denke, dass die wirkliche sekundäre Attack Rate, also die Häufigkeit, wie man sich eben infiziert, wenn man mit einem Patienten so einen Risikokontakt hatte, dann schon in Wirklichkeit etwas über 10%, 12% sowas liegt. Das wäre so eine Schätzung, wenn man die Länge des zur Verfügung stehenden Fensters da auch noch mit einberechnet.
Eine Situation haben Sie geschildert, die ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt hat. Sie haben gesagt, wir haben einen Fall zum Beispiel gehabt, den man gut nachvollziehen konnte. Da haben 2 mit dem Rücken zueinander in der Kantine gesessen und gegessen und sich einmal kurz den Salzstreuer rübergereicht. Schlicht gesagt, man würde ja denken, die atmen nach vorn. Wie kann man sich eine solche Ansteckung praktisch vorstellen? Was ist da passiert? Da ist das Stichwort Aerosol, ja, spielt ja wahrscheinlich wieder eine Rolle.
Naja, das wird wohl dann so gewesen sein in dem Fall. Also klar haben die sich auch mal sehr nah unterhalten. Also sie haben sich ja wahrscheinlich gegenseitig zueinander hingedreht. Natürlich kann es da passiert sein, aber es ist dann natürlich eben schon so. Man atmet nach vorne, man hustet nach vorne, das stimmt. Aber es gibt ja auch Luftbewegungen im Raum. Und es ist ja schon so, dass, also ein grobtropfiges Aerosol nicht, aber ein mitteltropfiges, das wird eben eine Zeit in der Raumluft stehen. Und wenn es dann eine Luftbewegung gibt, dann wird das natürlich auch weiter transportiert, egal ob derjenige, von dem das ausgeht, mit dem Rücken zu einem sitzt.
Mhm.
Und das ist natürlich eine Situation, die kann man nicht von der Hand weisen, der kann man auch nicht ausweichen. Und das ist ja genau auch die Wahrnehmung, warum jetzt Gesichtsmasken kaum etwas bringen zum Eigenschutz, zum Beispiel im Supermarkt.
Mhm.
Es gibt ja keine tatsächlichen wissenschaftlichen Daten. Da ist übrigens auch gerade noch mal ein Preprint rausgekommen. Jetzt gerade heute Morgen habe ich das gesehen. Ich wollte den jetzt nicht groß hervorheben, weil ich das jetzt nicht so erheblich fand. Aber das war eine Untersuchung von mehreren oder fast allen verfügbaren Studien zum Gebrauch von Masken in der Öffentlichkeit. Und also das war eine Auswertung von Studien, von mehreren Studien. Und die Autoren kommen auch dort eben wieder zu dem Schluss, was wir auch schon vorher besprochen haben. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass man sich durch Masken schützen kann, dass man sich durch Masken vor allem selber schützen kann. Und das kommt natürlich durch solche Dinge. Also das liegt einfach daran, man atmet dann natürlich so ein etwas länger im Raum stehendes Aerosol auch seitlich durch so eine Maske ein.
Also nicht durch den Stoff, sondern durch die Öffnungen, die an der Seite am Gesicht ja entstehen bei einer normalen, einfachen Maske.
Genau, also das spielt sicherlich eine erhebliche Rolle, aber auch der Stoff ist gegen so ein Aerosol dann nicht ganz dicht.
Uns erreichen immer wieder auch Fragen, haben wir auch schon mal besprochen, zu dem großen Komplex, ist das Coronavirus nicht schon viel länger unterwegs in Europa? Anfangs war ja auch in der Diskussion, ob diese Fälle bei dem Münchner Autozulieferer, die Sie da untersucht haben, eigentlich verantwortlich dafür gewesen sein könnten, das Virus ihrerseits nach Italien eingeschleppt zu haben. Sie haben das in der Studie widerlegen können.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Also bisher war ja die Situation eigentlich so, dass man diese Viren nicht so recht gut voneinander unterscheiden konnte. Wir haben ja ganz am Anfang, also wir haben eigentlich hier von hier aus das erste italienische Virus sequenziert und haben gleich am Anfang, als wir das öffentlich gestellt haben, dazu gesagt, dieses Virus hat Ähnlichkeit mit dem Münchner Virus, aber es gibt erhebliche zusätzliche Unterschiede.
Mhm.
Und trotzdem kam eine Woche später und dann auch zwei Wochen später, jeweils erst aus USA und dann auch aus Italien, Stimmen aus der Wissenschaft, die diese Sequenzen sekundär angeschaut haben und die dann gesagt haben, das ist aber alles ganz schön ähnlich. Das heißt ja wohl, dass Italien sein Virus aus Deutschland hat, aus München. Gerade auch aus Italien wurden diese Stimmen recht laut, auch mit einem, so ein bisschen mit einem Fingerzeig nach Deutschland auch. Und es hat dann hinterher aber eine wissenschaftliche Debatte gegeben, die eigentlich dieses Thema schon fast erledigt hat, die eigentlich sagt, das ist eigentlich eine unterbeprobte Situation. Also wir haben hier eine große Mischung, ein großes Sammelsurium aus Viren. Und es reicht einfach nicht zu sagen, wir haben hier und hier mal ein Virus analysiert und die sehen sehr ähnlich aus, also stammen die direkt voneinander ab.
Mhm.
Wenn man wüsste, wie groß die Quelle ist, dann wüsste man genauer, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die einfach aus der gleichen Quelle kommen. Nur man hat die Quelle nie richtig untersucht.
Mhm.
Das hat man dann aber später getan. Offenbar waren das eben Abspaltungen einer Diversität von Viren aus Wuhan, die dann auch stark in Shanghai aufgetreten sind. Und man glaubt, dass entweder direkt aus Shanghai oder auch aus Wuhan beide Orte eigentlich dieses Virus bekommen haben. Wir haben die Übertragungskette in München aber noch weiter analysiert. Und was man da zum Beispiel sieht, ist, dass ein Fall in der ersten Generation von Patienten in München. Und die erste Generation von Patienten sind 4 Patienten, die sich infiziert haben.
Mhm.
An der Indexpatientin, die ja gekommen ist aus Shanghai, haben sich 4 Mitarbeiter infiziert. Und davon ein Fall, da ist im Virus etwas Interessantes passiert. Und zwar das Virus, das auch die anderen 3 haben, also das typisch ist für diese erste Generation von Infektionen, das repliziert in der Lunge.
Mhm.
Während im Hals dieser Patientin das Virus eine Mutation hat und sich von dem Virus in der Lunge in derselben Patientin unterscheiden lässt.
Mhm.
Und zwar nicht nur in einer einzigen Sequenzanalyse, sondern an mehreren Tagen ist das zuverlässig stabil, immer wieder dieses selbe Bild. Das Virus im Hals ist ein anderes Virus als das Virus in der Lunge.
Mhm.
Das zeigt uns erstmal, es ist erstmal so gesehen, der wissenschaftliche Beweis dafür, dass dieses SARS-2-Virus unabhängig im Rachen repliziert. Direkter kann man es nicht mehr beweisen. Da sind zwei unterschiedliche, voneinander unabhängige Viruspopulationen in diesem Fall, in diesem Patienten unterwegs.
Mhm.
Das ist der eine Schluss. Der andere Schluss geht aber jetzt über die Übertragung. Denn wir wissen, wir haben dann weiter analysiert und dann auch die zweite und dritte Übertragungsgeneration in diesem Münchner Ausbruch komplett sequenziert. Und wir können sagen, dass die gesamte zweite und dritte Generation von diesem einen Fall ausging.
Mhm.
Das heißt, alle anderen haben sich an diesem vierten Fall der ersten Generation angesteckt, und zwar mit dem Virus aus dem Hals, also mit dem Virus, das die neue Mutation trägt.
Mhm.
Alle haben dieses neu mutierte Virus, und im Prinzip haben nur die ersten drei Patienten aus der Münchner Kohorte das ursprüngliche Virus.
Mhm.
Und dieses ursprüngliche Virus findet man mit dieser Mutationskonstellation aber dann in Italien. Und das neue Virus findet man nicht in Italien. Das heißt, wenn es wirklich so hätte sein sollen, rein theoretisch, wie behauptet wurde, dass das Münchner Virus nach Italien gelangt ist, dann hätte es von einem der ersten drei Patienten gleich weitergehen müssen.
Das leuchtet
ein.
Das
ist natürlich extrem unwahrscheinlich.
Mhm. Wir haben das große Thema Mutation in diesem Podcast relativ früh auch ausführlich besprochen. Das ist ja kein ganz einfaches Thema. Wenn man versucht, es ein bisschen allgemein zu halten, im Moment kursieren viele Pressemeldungen, nach denen es heißt, das Virus erweist sich bislang als relativ stabil. Können Sie das so bestätigen aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist so. Das ist übrigens im Kleinen angefangen, also jetzt hier bei der Münchner Kohorte. Wir können sagen, dass die Mutationen, die dort aufgetreten sind, keinen Hinweis darauf liefern, dass diese Mutationen zu relevanten Änderungen des Virus führen würden, wenn wir uns vergegenwärtigen, was wir eigentlich über dieses Virus wissen, nämlich eine ganze Menge, wenn wir mal davon ausgehen, dass das ja ein SARS-Virus ist. Über das SARS-Virus, das ursprüngliche SARS-Virus, wissen wir viel. Wir wissen also vieles über die Proteinfunktion, und wir müssen davon ausgehen, dieses Virus hat ja komplett die gleiche Proteinausstattung, dass auch hier die Virusfunktionen schon zu antizipieren sind, die Proteinfunktionen. Und dann kann man schon mal schauen, an welcher Stelle von so einem Protein sind hier eigentlich Mutationen aufgetreten. Und es gab da zum Beispiel lange diese Diskussion der Aufspaltung in zwei verschiedene Kladen ganz am Anfang, also zwei große Virusgruppen. Und die eine sei angeblich gefährlicher als die andere gewesen. Das haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen.
Ja.
In Wirklichkeit ist es so, dass einfach die Mehrheit der frühen Fälle in Wuhan zu der einen Gruppe gehörten und dann später die andere etwas häufiger vorkam. Und dass das dann korreliert wurde, also gegenübergestellt wurde, einer ganz unterschiedlichen Epidemiesituation in Wuhan. Am Anfang war das ja eine noch normale Situation, als das Medizinsystem noch nicht überwältigt war. Und später hat dann eben nicht mehr jeder Patient einen Beatmungsplatz bekommen, und da sind viel mehr Patienten dann gestorben.
Mhm.
Und das ist aber ja deswegen nicht unbedingt eine Funktion des Virus, sondern das liegt einfach daran, dass die Infektionszahlen gestiegen sind.
Das heißt, aus Virologensicht interessant, wie das Virus sich verändert für die allgemeine Bevölkerung im Hinblick auf Infektiosität, im Hinblick auf Krankheitsverlauf. Im Moment kein Grund zur Sorge.
Naja, also es ist natürlich wie immer viel komplizierter. Mhm. Also erstmal diese Ursprungsbeobachtung in China, da muss man wirklich sagen, diese Studie sagt nichts aus, weil da einfach mit falschen methodischen Voraussetzungen gearbeitet wurde. Man darf das so nicht gegeneinander vergleichen.
Mhm.
Man muss die Dinge normieren. Und das ist hier nicht normiert worden, und es ist eben übersehen worden, dass man zwei unterschiedliche Phasen der Epidemie miteinander verglichen hat. Und das hat man dann den dort jeweils mehr oder weniger vorkommenden Virusvarianten zugeschrieben. Interessanterweise sind diese Virusvarianten dann aber auch exportiert worden nach Europa und USA. Europa hat von der einen Variante mehr abbekommen, USA von der anderen Variante mehr. USA hat sogar von beiden Varianten relativ viel abbekommen. Wir sehen das also jetzt auch daran, dass USA ja von beidem etwas bekommen hat, auch von dem frühen Virus, das offenbar in die USA schon sehr früh das Virus eingeschleppt wurde. Wir können in den USA aber gleichzeitig nicht sagen, dass dort jetzt das eine Virus gefährlicher aussehen würde als das andere.
Mhm.
Also dort sind die beiden Viren weiterhin voneinander zu unterscheiden, aber die sehen klinisch nicht zu unterscheiden aus. Und wir können also eher etwas anderes ableiten von dieser Erkenntnis, von diesen Sequenzen. Das ist häufig so bei Sequenzen. Man denkt, man sequenziert das Virus und kann gleich schließen auf unterschiedliche Funktionen oder unterschiedliche krankmachende Wirkung des Virus. Mhm. Aber in Wirklichkeit kann man was anderes machen. Man kann zum Beispiel zeitliche und räumliche Zusammenhänge gut rekonstruieren aus bestimmten logischen Überlegungen. Mhm. Wenn man also zum Beispiel weiß, das frühe Virus in China kommt heute relativ viel in den USA vor, dann können wir daraus relativ direkt ableiten, dass die USA wahrscheinlich schon relativ früh viele Eintragungen aus China hatten, nur nicht bemerkt haben. Und das ist natürlich jetzt auch das große Problem in den USA, dass so lange nicht konsequent getestet wurde und so lange das nicht bemerkt wurde. Und auf einmal erhebt sich da ein Problem, das man kaum noch kontrollieren kann, weil man es einfach nicht bewusst hatte, dass es dort ist. Und offenbar war es schon sehr lange dort. Das kann man daraus schon ableiten.
Beim Versuch, die Bewegung des Virus nachzuvollziehen, gibt es jetzt auch die politische Diskussion um die Nutzung von Handydaten für die schnelle Identifizierung von Kontakten. Das ist ja eine politische Entscheidung, die mehrere Dimensionen hat, die eben ein Virologe gar nicht alle beantworten kann. Aber solche Szenarien wissenschaftlich betrachtet, ist das überhaupt erfolgversprechend? Kann das zielführend sein? Kann das Erkenntnis
erfolgen? Ja, also wissenschaftlich ist das erfolgversprechend. Das muss man schon sagen. Also es ist einfach eine ganz wichtige Information, die man generieren kann, wenn man aufzeichnet, ob jemand als Fall identifiziert wurde und dann denjenigen, die in einem bestimmten Abstand zu dieser Person gewesen sind, in dem Zeitfenster, in dem diese Person infektiös war, das kann man ja rekonstruieren. Also man kann ja einfach sagen, aha, wann begannen denn die Symptome? Vorgestern, also schlagen wir mal noch 2 Tage drauf. Unter der Maßgabe, man war 2 Tage vor Symptombeginn schon infektiös und sagt, in den letzten 4 Tagen, mit welchem anderen Telefon, Mobiltelefon, war denn dieses Mobiltelefon in einer räumlichen Nähe? Mhm. Da gibt es wohl die Möglichkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, das entweder über so eine Sendezellenortung zu machen, was sehr grob ist, oder noch feiner über Bluetooth-Daten.
Das ist das, was jetzt in der Diskussion ist.
Genau, also ich kenne mich technisch nicht damit aus, also anscheinend geht das. Und das ist natürlich, also aus rein wissenschaftlicher Sicht, absolut zielführend. Denn wenn ich auf meinem Mobiltelefon die Meldung bekomme, vorgestern hatten Sie Kontakt mit einem Patienten, der in seiner infektiösen Phase war. Dann kann ich mir ja denken, aha, okay, also das ist zwar blöd jetzt, das ist jetzt nicht gerade eine freudige Nachricht, die ich hier auf meinem Mobiltelefon bekomme, aber ich kann jetzt anfangen zu rechnen. Falls ich mich vorgestern infiziert habe, die mittlere Inkubationszeit beträgt so ungefähr 6 Tage. Die maximale Inkubationszeit beträgt 14 Tage, klar, aber wir wissen ja, das sind ja nur die letzten auslaufenden Schwänze. Das läuft sehr, sehr flach aus, diese Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung. Mhm. In Wirklichkeit ist es eben doch so in der ersten Woche, wo was passiert. Da kann ich natürlich mal zurückrechnen und mich ein bisschen auch selbst beobachten, auf meine eigenen Symptome achten und vielleicht sogar so Dinge mal einplanen wie, wir wollten da eigentlich in der Familie jemanden mal treffen. Das soll man ja eigentlich im Moment nicht, aber trotzdem, man kann so etwas ja auch nicht komplett unterbinden und alles untersagen. Aber dann sind eben solche Überlegungen anzustellen. Ich habe hier diese Nachricht bekommen und jetzt werde ich mal in der nächsten Woche nicht die Großeltern sehen mit dem Kind zusammen. Mhm. Dann wird der Besuch jetzt doch mal verschoben. Mhm. Also solche Überlegungen kann dann jeder für sich anstellen. Und das ist natürlich ein Mikromanagement, das von außen nicht möglich ist. Das ist wirklich durch die Betroffenen selbst oder die Gefährdeten selbst ein veranlasstes Mikromanagement, das wahrscheinlich eine durchschlagende Wirkung hat. Und davon weiß man ja auch, dass das eingeführt wurde in einigen asiatischen Ländern. Auf diese asiatischen Länder schaut man und schielt man natürlich jetzt auch, um sich zu fragen, was haben die denn eigentlich anders gemacht? Und da liegt dann zum Teil die Antwort. Und natürlich gibt es Systeme, in denen andere Persönlichkeitsrechte herrschen, aber auch in ganz offenen Systemen in Asien, wie zum Beispiel in Südkorea, wurden solche Dinge benutzt, auch auf einer Freiwilligkeitsbasis. Und es ist ja auch gar nicht so, dass jeder da mitmachen muss. Das hat ja auch einen Effekt für die Gesamtbevölkerung und für die, sagen wir mal, für die Abflachung der Kurve, wenn das ein Großteil der Bevölkerung mitmacht.
Mhm.
Das wird es ja immer geben, dass es Leute gibt, die sich allen Dingen verwehren. Aber ich kann sagen, als aufgeschlossener Bürger, ich muss dazu kein Virologe sein, würde ich das für mich sofort freischalten und würde das als Ergänzung und Verbesserung der Situation erleben.
Zumal es das individuelle Verhalten ein bisschen steuern kann und Anhaltspunkte geben kann, wie Sie es geschildert haben, wie ich mich tatsächlich entscheide.
Genau, und ich bekomme natürlich auch ein Sicherheitsgefühl dadurch. Also wenn ich das Gefühl bekomme, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung da auch mitmacht, dann bin ich ja auch in der Lage zu sagen, aha, ich habe heute schon wieder keine Warnmeldung bekommen.
Mhm.
Das gibt mir ja auch ein sichereres Gefühl.
Stichwort sicheres Gefühl. Der größte Fragenkomplex bei unseren Hörern ist nach wie vor verständlicherweise der nach Übertragung, aber auch nach Krankheitsverlauf, gerade weil das ja so ein disparates Bild ist. Wir haben ganz leichte Symptome, wir haben schwere Verläufe. Die großen Projekte werden jetzt angeschoben oder laufen teilweise schon zu so Gendatenbanken zu gucken. Gibt es genetische Voraussetzungen dafür, wie anfällig jemand für eine Infektion oder einen schweren Verlauf ist? Für wie erfolgversprechend halten Sie sowas? Gibt es überhaupt Anhaltspunkte, auch aus der SARS-1-Forschung, dass man weiß, es gibt genetische Voraussetzungen im Patienten?
Also das ist zur SARS-Zeit eigentlich nicht gelungen, da etwas zu zeigen. Mhm. Man hat immer spekuliert, ob vielleicht Personen mit einem asiatischen Ursprung vielleicht genetische Prädispositionsfaktoren haben. Das ist zur SARS-Zeit nie gelungen, das zu zeigen. Und es gibt jetzt natürlich vorläufige Daten an so bestimmten vorhandenen Datenbanken. Wir haben ja jetzt Transkriptom-Datenbanken, die zum Beispiel organspezifisch zeigen, wie bestimmte Expressionsmuster von wichtigen Molekülen, wie zum Beispiel dem Rezeptor für dieses Virus, liegen.
Mhm.
Und da gibt es schnelle Schlüsse aus solchen Datenbanken. Es gibt 1, 2, 3 Paper in der Literatur, die sind zum Teil noch gar nicht richtig begutachtet, die sagen, dass ausgerechnet Männer und ausgerechnet asiatische Männer ein höheres Expressionsmuster von dem Rezeptor ACE2 haben. Aber ich halte das für sehr vorläufig. Und das ist auch im Prinzip nicht unbedingt das, was größere genetische Studien im Auge haben, also bestimmte Arten von Korrelationsanalysen, wo man nicht nur auf die Expression schaut, also auf die Transkription von Messenger-RNAs und das dann erwartbare Expressionsniveau von bestimmten Proteinen, sondern auch generell auf bestimmte Mutationen schaut in den Chromosomen, also in den Genen. Dafür braucht man sehr, sehr große Bevölkerungsuntersuchungen. Und es ist zum Beispiel gelungen, bei der Influenza solche Dinge zu identifizieren.
Mhm.
Dafür waren Riesenstudien notwendig, sonst hat man das nicht gesehen. Jetzt wird es natürlich bei dieser Erkrankung auch schon vorkommen. Es wird schon auch möglich sein, dass man sehr große Kohorten zusammensetzt, weil nun mal leider jetzt auch sehr viele Personen infiziert werden mit diesem Virus. Aber die Frage ist auch immer, wie stark die Effekte sind, die man dabei findet. Bei der Influenza waren das jetzt auch keine sehr besonders starken Effekte, die man gefunden hat. Aber natürlich, es werden diese Untersuchungen gemacht, weil man das Ergebnis nun mal jetzt im Moment nicht vorausplanen kann. Und vielleicht kommt ja doch etwas sehr Bedeutendes dabei raus.
Die haben eben schon den Rezeptor angesprochen, der dem Virus den Eintritt in die Zelle ermöglicht. Konzentriert sich darauf auch ein bisschen Forschung?
Ja, natürlich. Also der Rezeptor ist ja ein großer Forschungsgegenstand. Wir wissen ja noch gar nicht so lange, dass das Virus exakt denselben Rezeptor wie das SARS-Virus benutzt. Und daraus haben sich ja gleich auch interessante Dinge ergeben. Also nicht nur der Rezeptor selber, sondern auch das Gegenstück, das Oberflächenprotein des Virus. Auf der Basis gibt es schon Ideen zu bestimmten Therapieformen, also durch die Hemmung bestimmter Membranproteasen, die zur Reifung dieses Proteins gebraucht werden. Und natürlich gibt es jetzt auch auf den Rezeptor wieder ausgerichtet Ideen, da bestimmte Bindevorgänge zu blockieren, durch Antikörper zum Beispiel, die man geben könnte gegen diesen Rezeptor.
Synthetisch
durch bestimmte Peptide
hergestellte,
ja, genau,
Antikörper?
Ja, genau. Oder auch durch Analoga. Also man könnte auch sagen, na, dann imitiert man doch einfach mal ein Stück von dem Rezeptor und gibt das dem Patienten zur Inhalation als Peptid und fängt damit das Virus ab. Also solche Therapieprinzipien werden jetzt wiederbelebt. Die hat es auch bei SARS von der Idee her schon gegeben. Die sind aber nie richtig dann ausprobiert worden klinisch, weil ja SARS dann irgendwann auch beendet war. Sowas dauert ja schon einige Monate, bis man so weit ist, dass man solche Therapieoptionen dann auch startet.
Was den Krankheitsverlauf angeht, kann man von Influenza-Forschung etwas lernen? Die ganz basale Patientenfrage ist ja auch bei anderen Erkrankungen, wie kann das sein, dass ich in einem Haushalt lebe zum Beispiel mit mehreren Leuten und kriege fast nie was und der andere kriegt ständig was und bei dem ist es auch ein schwerer Verlauf? Gibt es da Erkenntnisse, die man übertragen kann oder Ansatzpunkte?
Abgesehen von Binsenweisheiten gibt es keine Erkenntnisse. Also es gibt natürlich starke Grunderkrankungen, es gibt starke Immundefekte. Es gibt natürlich Alterseffekte, also die einfache Vorstellung, Kinder sind noch nicht immunisiert gegen die meisten solcher Viren und werden deswegen viel häufiger krank. Aber ansonsten gibt es da dieses Mysterium, warum manche Leute dauernd erkältet sind und andere nicht. Da ist natürlich auch sehr viel, ja, sagen wir mal, sehr viel Wahrnehmung dabei. Also wenn man das dann wirklich wissenschaftlich hinterfragen würde, dann würde ein Statistiker wahrscheinlich sagen, das ist nur ein Gefühl. Aber wenn man jetzt eine Tabelle macht und sagt, der Papa und die Mama und das älteste Kind, diese drei, die wollen wir jetzt mal vergleichen, weil der Jüngste bringt immer was aus dem Kindergarten. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer infiziert sich häufiger. Das ist ja so eine Diskussion in der Familie. Da wird ein Statistiker dann wahrscheinlich sagen, das kommt der Mama zwar so vor, dass sie ständig erkältet ist und der Papa nie, aber in Wirklichkeit ist das statistisch kein signifikanter Unterschied. Man müsste das über noch mehrere Jahre erheben und noch mehrere Infektionsepisoden auswerten. Wir agieren da viel nach unserem Gefühl. Das führt im Extremfall eben ja zu so Dingen wie eine bestimmte Behandlung für eine Krankheit, von der man nicht glauben kann, dass sie wirken kann, weil das irgendwo weit außerhalb der Schulmedizin liegt und es keinen Mechanismus gibt, wie man sich eine Wirkung erklären könnte, wo der Einzelne dann sagt, aber mir hat es eben dennoch geholfen. Und wo man dann aber eben ausklammert, dass man wahrscheinlich auch gesund gewesen wäre, ohne irgendwas zu machen. Und das ist so diese N gleich 1 Studie, ne, die, wie man immer so ein bisschen schmunzelnd sagt, das ist leider nur eine Wahrnehmung und nicht eine wissenschaftliche Studie oder Erhebung.
Einen Unterschied gibt es ja aber im Krankheitsverlauf, der auch immer wieder diskutiert wird. Bei schweren Krankheitsverläufen so eine überschießende Immunreaktion, die bei Kindern eher nicht vorkommt.
Ja, was mit überschießender Immunreaktion gemeint ist, ist immer gar nicht so ganz deutlich. Also es gibt da so Begriffe wie Zytokinsturm und so weiter. Aber man muss sich auch was anderes klar machen. Und das ist in der breiten Bevölkerung häufig gar nicht bewusst. Die meisten Symptome von Infektionskrankheiten sind Symptome der Elimination des Infektionserregers. Und die werden durch unser Immunsystem hervorgerufen.
Also der Körper kämpft den Erreger nieder.
Richtig. Also wir sprechen einfach von Immunpathogenese. Ganz einfache Vorstellung, wenn so ein Virus in einer Schleimhaut repliziert, dann kann nicht das Immunsystem dieses Virus aus der Schleimhautzelle herausoperieren, sondern das muss die ganze Zelle abräumen. Und es räumt eben nicht auch nur eine Einzelzelle ab, sondern den ganzen Herd auf der Schleimhaut. Da ist gleich die ganze Nachbarschaft der Zellen mit befallen. Und in der bildlichen Vorstellung frisst da also unser Immunsystem ein Loch in die Schleimhaut. Und das macht eine nachlaufende Entzündungsreaktion für die Reparatur dieses Lochs. Entzündungsvorgänge sind in allererster Linie Reparaturvorgänge. Und das ist eben auch in dieser Erkrankung so, das Virus kommt. Dann kommt die unmittelbare Immunreaktion, so eher ab der zweiten Woche. Das ist das Abräumen des Virus. Und dann kommt die Inflammationsreaktion, das ist das nachlaufende Reparaturprogramm, das nicht immer wirklich so gut funktioniert. Und diese beiden Mechanismen, die können auch immer mal fehlgesteuert oder überschießend sein, gemessen an dem, was eigentlich gut wäre für den Patienten. Und das Immunsystem schaut sich ja nicht den Krankheitsverlauf an, sondern das sind einfach Zellen, die losmarschieren. Und da gibt es eben dann bestimmte Begleitphänomene, die aus der Immunreaktion kommen, die dann zum erweiterten Krankheitsbild auch beitragen. Das ist zum Beispiel das Problem der Beatmung in der geschädigten und inflammatorisch belegten Lunge, in der Pneumonie. Und das sind aber auch andere Dinge, zum Beispiel heute sehr interessant in der New York Times zu lesen, eine Zusammenfassung von mehreren Studien und auch direkten Beobachtungen von insbesondere amerikanischen Ärzten, die nochmal darauf hinweisen, es gibt anscheinend ein direktes kardiologisches Problem bei diesen Patienten. In 20% der Fälle in Wuhan beispielsweise wird von direkten Herzsymptomen berichtet. Mhm. Und manche Patienten sehen aus wie jemand, der vielleicht so etwas hat wie einen versteckten Herzinfarkt, der also im Vordergrund stehend Herzsymptome hat. Sogar der Troponin-T-Test, das ist ja ein Test auf ein bestimmtes Enzym oder ein bestimmtes Protein, muss man sagen, das freigesetzt wird von geschädigten Herzmuskelzellen, der wird dann sogar positiv. Und der ist typisch für den Herzinfarkt, dieser Messwert. Da gibt es sogar Schnellteste dafür. Also in der Notaufnahme wird ein Schnelltest gemacht und der wird dann positiv. Und in Wirklichkeit ist das aber ein Herzproblem im Rahmen der akuten SARS-2-Infektion. Und das können unterschiedliche Mechanismen sein, die dazu führen. Das können zum Beispiel eben Zytokine sein. Das sind Immunsubstanzen, die ja die Einwanderung von Immunzellen steuern beispielsweise oder auch bestimmte Immunzellen aktivieren, die aber auch Nebeneffekte auf den Herzmuskel haben. Dann können das auch Sekundäreffekte sein, die mit der Blutgerinnung zu tun haben. Im Kleinen, in den Mikrokompartimenten der Gefäße, wird die Blutgerinnung durch Immunreaktionen verändert. Und das ist auch Plan eines Reparaturprogramms, aber nur dort, wo die Schädigung ist. Und wenn diese Substanzen im ganzen Körper rumschwimmen, dann führt es zu Veränderungen da, wo es eigentlich gar nicht notwendig ist, zum Beispiel im Herzen. Dann aber auch die Lunge selbst in der Entzündung, da steigt der Druck, den das Herz gegenüber dem Lungenkreislauf machen muss. Und da ist ein Herz, das so, sagen wir mal, auf Kante genäht ist in seiner Leistungsfähigkeit, plötzlich über die Leistungsgrenze hinaus. Und was gar nicht bekannt ist, aber auch ein durchaus bekannter Effekt bei anderen Viren, ist eine direkte Schädigung des Herzmuskelgewebes durch das Virus. Auch das können wir im Moment gar nicht ausschließen. Und alles das führt dazu, dass eben erhebliche Anteile von Patienten primär auffallen als Herzpatienten, wo man gar nicht dran denkt, dass das eine Erkrankung, eine Lungeninfektion mit diesem neuen Virus ist.
Die man dann aber darauf testen sollte.
Richtig, und das war eben sicherlich auch das Ziel von diesem Zeitungsartikel, auch darauf hinzuweisen, auch Ärzte darauf hinzuweisen, dass eben Patienten ja immer mit einem gemischten Bild kommen. Und es gibt eben auch den Patienten, der hat zwar auch vielleicht ein bisschen Hüsteln, aber der sieht aus wie ein Herzpatient. Mhm. Und auch den sollte man dann durchaus mal testen.
Was uns zurückführt zu der großen Frage, wir sollten Risikopatienten und Ältere schützen. Abschließend, Herr Drosten, Sie haben gestern erzählt, dass Sie beim Einkaufen eine Maske tragen. Was für eine Maske tragen Sie?
Ich trage eine Stoffmaske, die mir die Pfleger und Schwestern der Intensivstation der Pneumologie hier auf dem Campus Mitte genäht haben. Mhm. Also für die habe ich vor kurzem eine Fortbildungsveranstaltung gemacht. Das war eine total nette Veranstaltung und die haben mir das als Geschenk gegeben. Steht drauf Team 144, also es ist die Station 144i. Mhm. Und ja, die kann ich so bei mir tragen. Ich trage die wirklich nur, wenn ich in den Supermarkt gehe. Woanders geht man ja gar nicht mehr hin heutzutage, wo man in engem Kontakt Menschen jetzt trifft. Mhm. Und ich kann zum Beispiel sagen, ich war am Sonntagabend, da haben wir zu Hause gekocht und ich bin da zu einem Supermarkt gegangen im Bahnhof Friedrichstraße, einer der wenigen Supermärkte, die sonntags geöffnet sind. Mhm. Und da war einfach richtig viel los. Da waren viele junge Leute, die auch eindeutig im Party-Modus waren. Auch wenn sie vielleicht nicht aus dem Club kamen, weil die geschlossen sind, feiern die ja doch auch im Privatbereich. Und da denkt man sich dann schon manchmal auch, wenn das mal alles gut geht, wer hier wohl vielleicht infiziert ist. Und man hat den Reflex, das habe ich auch, ich bin da ja auch nicht immer nur Wissenschaftler, gut, dass ich die Maske aufhab, die schützt mich.
Obwohl Sie zum Schutz von anderen eigentlich aufsetzen.
Genau, ich muss es eben nochmal wiederholen. Es gibt dafür keine wissenschaftlichen Daten. Das Einzige, was man eben einschränkend immer wieder dazu sagen kann, ist, bei diesem Virus kann es ja auch gar keine wissenschaftlichen Daten geben, denn das Virus ist ja auch ganz neu. Das heißt, immer dann, wenn Ein Wissenschaftler sagt, es gibt keine Hinweise für Schutzwirkungen einer solcher Maske für den Eigenschutz in der Öffentlichkeit, dann basiert das allgemein auf Influenza und viele andere Respirationstraktinfektionen, nicht speziell auf dieses Virus. Und bei diesem Virus ist es eben so, was man sagen kann über dieses Virus ist, das repliziert aktiv im Rachen und das hat eine sehr hohe Viruskonzentration im Rachen und schon 2 Tage vor Beginn der Symptome ist es infektiös. Mhm. Und unter diesem Eindruck mache ich mir selber den Reim, dass ein Tragen einer Maske von dem Infizierten, also wenn ich selber infiziert bin, dann kann ich durch diese Maske zumindest meiner Umgebung etwas ersparen. Ich kann dann verhindern, dass meine feuchte Aussprache zum Beispiel auf die Supermarktkassiererin fliegt, wenn ich mit ihr rede und ich stehe und sie sitzt vor mir. Und ich kann vielleicht auch verhindern, wenn ich huste, dass ich vergesse, mir die Hand vor den Mund zu nehmen und dann bleibt vielleicht doch ein bisschen was in dieser Maske hängen an gröberen Tropfen. Und deswegen ist das natürlich eine gute Geste. Aber ich sage auch gleich einschränkend dazu, das ist vielleicht auch nichts für jeden. Mhm. Denn so eine Maske zu tragen ist anstrengend. Wenn man die gerade aufgesetzt hat, dann denkt man vielleicht auch, fühlt sich ja ganz lustig an. Aber wenn man die seit 20 Minuten trägt oder länger, dann merkt man, das Atmen wird auch für jemanden wie mich, und ich gehe regelmäßig laufen, ich bin, glaube ich, ganz gut im Training, auch für mich, merke ich, wird das Atmen anstrengender. Ich muss einfach in jedem einzelnen Atemzug etwas tiefer ein- und ausatmen, weil da ein Totvolumen ist vor meinem Mund, das ich immer wieder hin und her bewege und wo kein frischer Sauerstoff reinkommt. Und das merkt man über die Zeit und das merken natürlich Personen mit einer vorgeschädigten Lunge oder die nicht so sportlich im Training sind, die merken das natürlich viel eher, als ich das merke. Und deswegen ist das schon so, man muss das wirklich so sehen, als eine höfliche Geste, die auch mit einer eigenen Anstrengung verbunden ist, ja, wo ein Mitgefühl oder ein Geben an die Umgebung mitschwingt. Also ich trage meine Maske, wenn ich in den Supermarkt gehe, um andere zu schützen. Und das ist mein Beitrag, auch wenn das für mich anstrengend ist. Ich glaube, so ist ein gutes Gefühl, wenn man in der Öffentlichkeit eine Maske trägt. Und es ist nicht ein gutes Gefühl, dieses spontane Gefühl, das auch ich dann manchmal habe, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir denke, wer läuft denn hier alles rum? Ich setze mir lieber eine Maske auf. Mhm. Das ist eigentlich ein Trugschluss.
Halten wir aber fest, es gibt wie bei allem, was wir hier besprechen, nicht schwarz und weiß. Also man muss sich auch nicht vollständig für oder gegen eine Maske entscheiden, sondern kann auch sagen, ich setze sie mal auf. Dann hilft es in dem Moment vielleicht, andere zu schützen. Und wenn ich es dann ein anderes Mal nicht mache, ist das kein Argument, beim nächsten Mal nicht wieder neu drüber nachzudenken.
Genau.
Soweit erstmal für heute. Vielen Dank, Professor Christian Drosten, für Ihre Zeit. Einmal mehr. Wir sprechen morgen weiter.
Gerne. Bis morgen. Tschüss.
Diesen Podcast finden Sie immer mittags in der ARD-Audiothek und unter ndr.de/Corona-Update. Und noch ein Hinweis auf viele Fragen, die uns erreichen, sind wir manchmal in anderen Podcast-Folgen schon eingegangen. Wenn sich am wissenschaftlichen Stand was ändert, greifen wir das natürlich nochmal auf. Ansonsten kann man in den Skripten zu den einzelnen Folgen auch per Suchfunktion nach bestimmten Themen fahnden. Antikörpertests zum Beispiel waren in der vergangenen Woche ein großes Thema. Und ganz wichtig, es fallen ja auch viele Fachbegriffe, die wir nicht immer in der Kürze erklären können. Deshalb gibt es auf der Seite auch ein Glossar zum Nachlesen für all das, was unverständlich bleibt. Nochmal ndr.de/Corona-Update. Einfach ein bisschen weiter runterscrollen zum Glossar. Ich bin Corinna Hennig und sage wie immer danke fürs Zuhören. Alles Gute, bis morgen.
Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.